Hallo und herzlich willkommen zur 42. Folge des Bagdad Software Podcasts. Heute ist Samstag, der 21. Januar 2012. Am Mikrofon Christoph Hofmann, aka Sicarius. Ihr habt bestimmt schon einmal vom wohl ungewöhnlichsten Hobby der Videospiele gehört, dem Zeitvertreib, dessen Anhänger es schaffen, ein Dark Souls in 1,5 Stunden durchzuspielen oder in einem Mega-Rollenspiel wie Morrowind nach nur 5 Minuten Spielzeit den finalen Bossgegner zu besiegen. Ich rede natürlich von den Speedruns. Bereits 2009 hatte ich bei Gamers Global eine umfangreiche Serie zu dem Thema veröffentlicht. Darunter waren auch ein halbes Dutzend Interviews mit erfahrenen Runnern. Aber trotz des Umfangs habe ich damals eigentlich nur an der Oberfläche des Ganzen gekratzt. Deshalb werden wir heute entsprechend nicht nochmal bei Null anfangen, sondern etwas tiefer hinter die Kulissen blicken. Wenn ihr also das 10-teilige Special noch nicht gelesen habt, dann empfehle ich euch, dies unbedingt nachzuholen. Es lohnt sich wirklich. Als Experten im Studio darf ich zum einen den Unassisted Speedrunner Michael und zum anderen den Tool-Assisted Speedrunner Andy begrüßen. Am besten stellt ihr euch beide kurz selbst den Hörern vor.
Ja, mein Name ist Michael, aka Ticker 77, und seit 2006 bin ich aktives Mitglied bei der Community von Speed Demos iCard.
Und ich bin Andy, ich bin seit einigen Jahren ein großer Fan von Speedruns und Tool-Assisted Speedruns. Und obwohl ich selbst Speedruns nur auf einer der Casual-Ebene mache, habe ich angefangen mit Tool-Assisted Speedruns seit etwa einem Jahr.
Die beiden werden mir heute vor allem dabei helfen, mehr über die Communities der beiden Hauptarten von Speedruns zu erfahren. Und jetzt genug der Einleitung, lasst uns loslegen. Bevor wir aufs Hauptthema kommen, lasst uns auch erstmal über ein aktuelles Thema sprechen. Und zwar fand ja vom 4. bis 9. Januar der Awesome Games Done Quick Marathon statt. Andy, kannst du vielleicht ein bisschen drüber erzählen, was das eigentlich ist?
Deinen Namen hat es von Quake Done Quick. Das ist ein jährlich stattfindendes SDA-Event, bei dem Geld gesammelt wird für einen wohltätigen Zweck. In diesem Fall ging es an die Prevent Cancer Foundation, also eine Gruppe, die Geld sammelt für die Forschung gegen Krebs. Und es werden über 100 Games gespeedrunnt und allerlei namhafte Runner treffen. Und man kann spenden, unter anderem auch lässt sich auf diese Weise abstimmen über bestimmte Sachen wie welche Schwierigkeitsstufe oder welcher Charakter. Und tatsächlich haben sie es auf 150.000 Dollar gebracht.
Ganz interessant. Also ich habe leider nicht so viel mitbekommen, wie ich gerne hätte. Also ich habe zum Beispiel Psychonauts gesehen gehabt. Ich habe Deadly Towers, also das war ja dieses Aufhol-Games dann quick zwischendrin.
Ich bin extra 4 Uhr morgens aufgestanden, um Cosmos Ocarina of Time Run zu sehen.
Gut, ganz so verrückt war ich nicht. Es ist ein ganz anderes Erlebnis, als sich einfach nur einen Speedrun herunterzuladen und oder im Video anzuschauen, genau. Weil das eben alles live stattfindet.
Ja, das muss man ja auch noch erwähnen. Es finden auch Races statt, also man macht das Game gegeneinander. Es ist auch ein besonders spannendes Erlebnis, besonders wenn man die Runner sieht, wie sie reagieren direkt auf einen Fehler und so.
Ja, ist definitiv was anderes. Und ich habe auch gerne Geld dafür gespendet. Also es gab natürlich auch noch Preise dafür, die man gewinnen konnte, wenn man gespendet hat. Oder wie Andi schon erwähnt hat, konnte man auf bestimmte Sachen setzen, die spielerisch relevant waren. Also beispielsweise, wie in Earthbound ein Charakter zu heißen hat und solche Dinge. Also es war schon cool gemacht. Aber wir waren ja beide nur Zuschauer von den Streams. Und jetzt haben wir heute das Glück, dass wir mit Michael jemanden haben, der sogar live dabei war. Erzähl doch mal, Michael, wie war das denn da?
Ja, es war ein unglaubliches Erlebnis. Also ich war bei den vorigen Marathons ebenfalls anwesend und habe ein Game gespeedrunnt. Die letzten Male war es Zelda Link's Awakening und dieses Mal war es Trio the Punch im Awful Games Sektor. Und es war ein unglaubliches Erlebnis. Dieses Jahr haben wir einfach nur alle Rekorde gebrochen und alles, was wir uns vorgestellt hatten, wurde übertroffen. Von Zuschauerzahlen bis hin zur Spendenzahl. Es war unglaublich.
Wie bereitet man sich auf so einen Live-Marathon eigentlich vor?
Ja, das Problem ist eben, dass es live ist. Und manche, gerade Speedruns, normalerweise einen extrem hohen Reset-Grad haben. Sobald ein Fehler passiert, resettet man das Spiel. Muss man natürlich Strategien für die Spiele entwickeln, die live-fähig sind. Das heißt, auch Fehler einkalkulieren und damit rechnen, wenn bei einem gewissen Trick viele Fehler passieren, dann auch dementsprechend den Fehlerfall üben, dass man halt auf möglichst viele Eventualitäten vorbereitet ist. Das heißt, da muss man schon nochmal das ganze Spiel ein bisschen anders planen als für den tatsächlichen Speedrun, wo man dann in der Zeit es submitten will.
Ganz vermeiden lässt sich natürlich nie. Ich kann mich noch gut erinnern, jetzt wie bei dem Run von Serious Sam gut eine Viertelstunde verschwendet wurde an einem einzigen Rocket Jump.
Ja, ganz eben vermeiden lässt sich das nie, weil manchmal hat man auch echt schlecht richtig viel Pech oder einen Trick, wo man unbedingt machen muss, damit man das Spiel überhaupt fertig kriegt, klappt nicht. Und dann wird auch der Runner nervöser, weil es live ist und so viele Personen zuschauen. Das ist schon eine ganz andere Anspannung, als wenn man schön zu Hause hockt und es aufnimmt und keiner zusieht sozusagen.
Hast du dich dann, was weiß ich, 4 Wochen vorher hingesetzt und das Spiel nochmal tagelang am Stück gespeedrunnt?
Ich hatte schon eine gute Basis von dem Spiel, von dem Trio de Punch. Das war eben das Spiel, das mir Rom Scout gesendet hatte für den Awful Games Sektor. Und in dem Spiel ist nicht so viel Variation möglich. Das ist eine Arcade-Portierung auf die PS2. Und das war dann am Ende halt nochmal intensiver trainiert. Da habe ich schon mal auf 6, 7 Stunden am Tag gebracht. Und ja, das Hauptproblem war, dass ich hätte gern noch mehr trainiert, aber ja, das Studium muss halt auch irgendwie erledigt werden.
Schon schlimm, das Studieren. Ne?
Ja,
Das
total
ist Real
unnötig.
Life immer.
Wie ist denn die Atmosphäre vor Ort? Also, ihr hattet einen Community-Sender, glaube ich, ist das, wo ihr da unterwegs seid. Und wie viele Leute sind da den ganzen Tag drin gewesen?
Also das hat variiert, weil manche eben nicht die ganze Zeit da waren und anders später kamen. Ich würde mal sagen, durchschnittlich waren wir so 40 bis 60 Personen im Sender und so ungefähr in der Mitte waren wir auch mal 70. Und die Atmosphäre war eigentlich schon unglaublich freundlich. Also jeder war eigentlich nett zum anderen, weil eben alle das gemeinsame Hobby hatten. Das verbindet schon ein bisschen. Und auch, was mich sehr überrascht hat, ist der Grad an Vertrauen, der einem sofort entgegengebracht wird. Also jeder hatte Spiele, Konsolen, Controller und ganzes Zeug dabei. Und das wurde im Prinzip irgendwo hingelegt und dann noch halt beschriftet, wem was gehört. Und dann wurde darauf vertraut, dass da im Prinzip keiner es klaut und es funktioniert auch. Das hat mich sehr überrascht, aber das funktioniert einwandfrei da. Das schon unglaublich. Habe ich so noch nicht in der Community erlebt.
Wie viel von den Leuten hast du schon gekannt vorher?
Ja, vom letzten Jahr kannte ich, sagen wir mal, die Hälfte und die andere Hälfte war sozusagen dann neue Leute. Aber eben, wie gesagt, alles tolle Leute.
Ja, also 150.000 Dollar wurde eingenommen. Das ist schon nicht schlecht für so ein Event,
Vor allem
Community
eine
Gesellschaft.
gewaltige Steigerung gegenüber letztem Jahr. Eine Steigerung um 100.000.
Ja. Das war schon unglaublich. Also das Ziel so, also was das höchste der Gefühle, der Träume war eigentlich so 80.000, nachdem letztes Jahr schon uns total überrascht hatte. Und dann 150, das war einfach nur, das war unglaublich. Und auch die Zuschauerzahlen und einfach nur abartig, was da passiert ist. Also kann es nur jedem empfehlen, dahin zu gehen, das live mitzuerleben. So ein unglaubliches Erlebnis.
Wie ist das dann im Nachgang? Also merkt man, dass Leute auch hängen bleiben und sich dann intensiver mit dem Thema beschäftigen nach so einem Marathon? Oder flaut es dann das Interesse schnell wieder ab?
Also natürlich ist das so eine Interessenswelle. Bei manchen flaut es relativ schnell wieder ab, aber zum Beispiel nach Classic Games dann Quick, dem allerersten Marathon, den wir gemacht haben, den Trackhawk, ein Runner aus Holland, hat den gesehen und hat sich daraufhin für Speedruns interessiert und war dann auch schon bei Awesome Games dann Quick, also dem ersten Awesome Games dann Quick dabei und hat dort auch ein Spiel selber gerannt. Also das zieht auch Leute in die Community rein, ganz klar.
Bleiben wir auch gleich mal bei dem Thema Community. Andi, ich hatte ja auch Interviews mit Tassern gemacht. Nur hatte ich so ein bisschen das Gefühl, dass die Tass-Community ein bisschen, ja, rückständig klingt etwas hart, aber eben noch nicht so aus sich herausgeht wie Speed-Demos Archive. Ist der Eindruck korrekt oder?
Inwiefern nichts aus sich herausgeht.
Ja, so ein Event wie dieser Marathon zum Beispiel oder das. Einfach nur auf Events wie MacFest oder PAX Vertreter von TAS-Videos sind und quasi dieses Hobby auch vorstellen. Das habe ich jetzt bei TAS Videos eben noch nicht so wirklich mitbekommen. Bei SDA ist das Standard.
Na gut, da muss man einfach anmerken, da ein TAS einfach nicht live vorgezeigt werden kann in diesem Maß wie ein Speedrun. Ich meine, man kann schon jemandem einen Computerscreen zeigen, wo man gerade einen TAS produziert, aber es ist eine sehr technische Sache und hat es vielleicht sogar noch schwerer, mehrheitsfähig zu werden als ein Speedrun, würde ich mal sagen.
Hast du das Gefühl, dass die TAS-Community wächst?
Ja, langsamer. Es gibt schon immer wieder ein paar Neulinge, die einen TAS dort einschicken. Das sehe ich schon. Häufig ist es natürlich nicht besonders leicht, muss ich zugeben, dort neu anzufangen. Viele haben keine Ahnung, haben erst kürzlich herausgefunden, was das ist, machen einen schnellen, einfachen Pass von Super Mario Bros., der natürlich schlechter ist als der aktuellste Speedrun und sind dann beleidigt, wenn man ihnen sagt, dass das nicht gut ist. Man braucht viel Geduld, um dort sich langsam das Wissen anzueignen und dann irgendwann einmal in der Lage zu sein, einen guten TAS abzuliefern. Problem ist ja auch, dass die bekannten Games bereits zu einem Level optimiert wurden, bei dem man quasi so ein Spezialist auf dem Computergebiet sein muss, um dort noch irgendetwas zu finden. So zum Beispiel ein Super Metroid. Das ist eine Wissenschaft.
Wie ist das, wenn ein Neuling reinkommt? Ich gehe doch mal davon aus, dass ihr schon bereitwillig ihn unterstützt, oder?
Ja, so. Das habe ich eigentlich auch so erlebt. Ich war zum Glück ja weise genug, nicht gleich mein Glück an einem Mario 64 oder so zu versuchen. Ich habe mal ein paar Experimente gemacht mit einfacheren Spielen, um Rat gefragt und ist mir eigentlich vorgekommen als wie eine sehr freundliche, hilfsbereite Community. Und es kam mir auch immer wieder vor, dass ich einen TAS gesehen habe von einem Neuling, der sich ein Game ausgesucht hat, das noch keinen Run hat. Und das wurde am Ende zum Teil sogar angenommen. Also der Run wurde publiziert. Oder manchmal haben sie gesagt, ja, die Idee ist gut, aber du musst es mehr optimieren. Und dann hat er es optimiert. Und schon hat er seinen ersten TAS publiziert und war Teil der Community. Ich denke, es hängt vor allem davon ab, ob man Geduld hat. Es ist nicht definitiv schwerer, als in die Speedrun-Community zu kommen, wegen der sehr technischen Natur.
Aber es ist, denke ich, auch ein Thema eben, jetzt von meinem Gefühl her, dass eben TAS gar nicht so bekannt sind da draußen. Also das Speeddemos Archive, das ist für viele Leute ein Begriff, aber dass es diese TAS gibt, wie du ja auch schon gesagt hast, da stoßen immer mal wieder Leute drauf, aber so richtig bekannt sind die leider nicht.
Das ist ja auch immer ein Problem, dass dann jemand ein YouTube-Video sieht und dann gleich sagt, das ist unmöglich, das sind Cheats, das kann man nicht machen. Und dann muss man denen erklären, wie das funktioniert, wie das Frame per Frame gespielt wird. Es ist, ja, viele Missverständnisse sind da leider immer noch. Gerade in den ersten Tagen von GIS-Videos, so 2004, da war es tatsächlich nicht immer sehr harmonisch zwischen Speedrunnern und TASern. Ich meine, angefangen hat das Ganze ja ähnlich wie Speedruns mit Doom. Jemand hat eine modifizierte Version von Doom perfekt gespielt. Also die war so gemoddet, dass man es auch Frame per Frame spielen konnte. Und gerade am Anfang hatte keiner eine Ahnung, was das ist. Und dann, klar, es ist ein Cheat. Und dann mit der Zeit hat man das Ganze als Time Attacks bezeichnet, bis sich dann der Begriff TAS durchgesetzt hat.
Michael, wie nimmst denn du die TAS-Community wahr als SDAler?
Ja, die TASers sind halt im Prinzip die Theoretiker und Doktoren, die Spiele auf das Maximalste ausreizen. Mit den Methoden, die uns gar nicht zur Verfügung stehen, auch viele Speedrunner, die gar nicht beherrschen. Also ich habe bei dem Marathon einen Tompa getroffen. Das ist ein Speedrunner und Taser. Vor allem Taser. Und er hat mir auch mal kurz das gezeigt. Und es ist wirklich unglaublich schwer zu tasen. Also auf einem
Ja.
hohen Niveau. Es ist unglaublich schwer und sehr technisch. Und man muss erstmal sehr viel verstehen, bevor man überhaupt irgendwas machen kann. Also man kennt vielleicht einen Emulator und Save Stats, aber dann mit Frame per Frame und den Memory Code auslesen, dann wird es sehr theoretisch und auch sehr kompliziert. Und für mich ist die Taser, sind die eine sehr gute Gelegenheit, irgendwo neue Tricks zu sehen oder auch mal zu fragen, ich habe da irgendwas in meinem Video, ich weiß nicht, wie das passiert ist. Und dann können die da hinspielen und schauen, was genau passiert da, wenn ich dort bin und eine bestimmte Aktion ausführe. Somit sind es so die wohl von dem Spiel noch wesentlich mehr Ahnung haben als jetzt die Speedrunner. Also ich finde,
Ja.
die Freundschaft zwischen den Communities ist eigentlich recht gut. Da war mal ein bisschen Streit, als weil es ja hieß, dass für das Tasen man ja eigentlich nicht gut sein muss, aber das stimmt ja nicht, weil das ist nur eine andere Art von Skill, die man dafür braucht,
Genau.
als für das pure Runnen.
Also herrscht schon eine starke Zusammenarbeit zwischen den Communities. Also beziehungsweise es gibt auch eine Überlappung. Also ich weiß zum Beispiel, dass der Andrew Gardakis, der Super Mario, der hält ja sowohl den TAS als auch den normalen Speedrun, wenn ich mich recht erinnere.
Ja, also der Andrew, der ist ja eben ein Taser und ein Speedrunner gleichzeitig. Und eben, wenn man das natürlich, das ist eigentlich die perfekte Kombination, weil dann kann man selbst nachschauen in seinen Spielen, was das ist und dadurch die noch besser verstehen.
Den Testrekord hat gerade ein anderer für Mario Bros. Das
Aber ich
sollte.
glaube, er hat ihn mal auf jeden Fall. Also er kennt das Spiel wirklich von den Task-Regeln her. Und
Ja, diese Framerate-Rules und so.
dieser tiefe Einblick hilft ihm natürlich dann bei den Live-Runs, also den Runs ohne Emulator, enorm weiter. Und so, es gibt auch dann mal, wenn man versucht, Tricks zu finden, wie PJ hat dann bei Battletoads versucht, also hat einem Taser geholfen, Tricks zu finden, nur er ist ein sehr schlechter Taser und hat immer die Tricks live performt und hat dann einen Input-File im Taser geschickt und der hat dann entworren, weil da ja sehr viele unnötige Inputs drin sind, wie der Trick geht, weil er ihn live konnte, der PJ, aber nicht auf dem Task, weil er den Task nicht so gut bedienen kann. Also so geht in beide Richtungen. Da wird was nachgeschaut, wie etwas geht, und dann werden die Informationen auch bereitwillig geteilt.
Ich kann auf jeden Fall bestätigen, dass es schwierig ist, sehr schwierig. Wenn es auch wirklich optimal sein soll, kein verschwendetes Frame, dann kann man quasi nur schon mit dem Intro Stunden verschwenden. Bei meinem aktuellen Test, das soll ein Any% werden von Diddy Kong Racing. Und ich muss sagen, ich bin gerade mal ganz am Anfang, wo man das erste Mal so wirklich die Kontrolle übernimmt. Und das alles andere war Test, Test, Test. Weil ich sogar ganz im Intro Möglichkeiten gefunden habe, den bestehenden Run zu verbessern. Sogar bei der Auswahl des Charakters habe ich ein paar Frames gespart.
Ist das auch umgekehrt so, Andy, dass die Tasse von den normalen Speedruns profitieren oder kann man die nicht mal als Anhaltspunkt verwenden?
Auf jeden Fall, weil immer wieder kommt es vor, dass ein Trick zuerst von einem Speedrunner entdeckt wird. Gerade auch bei neueren Spielen, denn ich meine, es dauert jetzt doch schon noch ein paar Jahre mehr, bis man auch einen Task von einem Spiel machen kann. Es fängt jetzt gerade erst an, dass man so PS2 und GameCubes die ersten Runs sieht, aber all die Tricks dort, die wurden von Speedrunnern entdeckt.
Ja gut, das liegt wahrscheinlich daran, dass die Emulatoren natürlich erst entwickelt werden müssen dafür. Also dass die Tasse deswegen so eine massive
Aber
Verzögerung haben.
eigentlich auch ältere Spiele kann sie mir wieder vorkommen, dass es nicht von Person entdeckt wird. Ich versuche gerade etwas mich zu erinnern. Wie war das mit diesen Memory Glitches in Ocarina of Time, Michael? Hat die nicht ein Speedrunner entdeckt?
Oh, das weiß ich gar nicht so genau, wie da die Reihenfolge war. Ich habe
Also
nur ein Beispiel von Super Mario Bros. 2, wo beim letzten Awesome Games dann Quick gerannt wurde von Andrew und dann hat er beim Boss irgendeinen Glitch hinbekommen, wo eben bis dahin nicht bekannt war, dass das geht. Es ist unglücklicherweise nicht schneller, aber es war etwas, wo, obwohl dieses Spiel schon seit Jahren getestet wird, noch nicht bekannt war, dass sowas passieren kann. Also es gibt da schon noch auf den Speedrunnern neue Tricks als, weil viele Tricks findet man ja wirklich zufällig und kann gar nicht so speziell danach suchen.
Und das kann einen Taster auch in den Wahnsinn treiben, wenn er drei Viertel den Raum durch hat und dann findet man in der ersten Hälfte irgendwo einen kleinen Trick und man will es ja nicht suboptimal haben, also muss man zurückgehen und den noch mit einbauen, aber dann ist das letztlich nicht mehr synchron und es lässt sich nicht immer nachträglich rein editieren.
Gibt es Ideen, die Zusammenarbeit zwischen den Tassern und den Speedrunnern noch stärker zu forcieren? Also, dass man jetzt quasi vielleicht ein Forum für beide eröffnet oder sowas? Oder bleiben doch die Communities, außer die jeweiligen Runner, gehen von sich aus rüber eher unter sich?
So, man könnte jetzt im Prinzip schon bei SDA noch ein Unterforum TAS eröffnen, aber ich glaube nicht, dass das wirklich einen Unterschied machen würde.
Ja, weil die Infrastrukturen beider Communities sind eigentlich sehr gut ausgebaut. Und eben die, wo sich dann interessieren und auch die Informationen wollen, dann gehen die zu der jeweilig anderen Community. Also da ist auch nicht, dass ich wüsste, irgendwelche Pläne zu einer Art Fusionierung oder so, weil ja das Grundprinzip schon sehr unterschiedlich ist. Und auch gerade nach außen darf man ja, gerade deswegen war das so wichtig, dass man auch den Runner bei den Live-Runs sieht und auch den Controller, dass man sieht, dass das tatsächlich auf einer Konsole gespielt wurde, eben wie gesagt, Andrew G hat seinen neuen Mario-Rekord mit 4,58 auf YouTube gepostet und die
Eine
ersten
Sekunde
40
über
kommen.
dem PS.
Ja, die ersten 20 Kommentare sind, das ist ein Test und das ist nicht richtig, das kann nicht richtig gespielt worden sein und so. Deswegen ist es schon wichtig, da klare Trennlinien zu ziehen, auch was jetzt ein Test ist und was nicht.
Das mit der Separierung von diesen Communities, das ist ja etwas, was ich nur schon beobachte bei bestimmten Spieleserien, zum Beispiel Zelda, Metroid, die haben nur schon eigene Foren und da wird nicht viel diskutiert bei SDA über die einzelnen Spiele.
Ich stelle mir halt vor, wenn wirklich eine Zentrale da wäre, wo beide Communities noch aktiver miteinander arbeiten können, dass dann beide davon noch stärker profitieren würden. Aber natürlich verstehe ich das Argument, dass Speedruns selbst jetzt schon so mit Problemen zu kämpfen haben. Also ich weiß auch, bei meinem Artikel hatte ich den Diablo Run mit 3 Minuten erwähnt gehabt, da ging auch die gleich los hier. Ach, hacken könnte ich auch.
Ja, eben,
Aber
da wird gleich Cheaterei unterstellt, weil die Leute eben die ganzen Tricks auch nicht kennen, obwohl die ja in den Kommentaren zu 90% immer erklärt sind. Also man kann es ja nachspielen. Das ist ja das Gute an SDA, die Videos, die es zu jedem Speedrun gibt. So, jeder kann sehen, wie er es eigentlich gemacht hat. Das ist kein
ja,
Geheimnis.
das gibt es für die meisten Sachen irgendwo ein Tutorial auf YouTube.
Ja, also ich denke mal, das Ziel bei der Community ist auf jeden Fall auch den Zuschauer weiter zu erziehen. Also dass er A, die Unterscheidung irgendwann selbst treffen kann zwischen Tast und Speedrun und B, auch von Haus aus jetzt nicht gleich mit dieser Einstellung herangeht. Die cheaten doch sowieso alle. Das ist doch nichts, keine Kunst. Beide Seiten gehen da ja relativ gleich ran. Also ihr habt ja beide Verifizierungssysteme, also. Und auch eben diesen einen Frame dann jeweils drin, wo darauf hingewiesen wird, dass dieser verifiziert ist, dieser Run. Jetzt stelle ich mir nur die weitergehende Frage, schaden euch dann vielleicht einfach die Leute, die gar nicht die der Community aktiv sind oder gar von der Community abgelehnt wurden, weil sie irgendwie Schmu treiben?
Es gibt natürlich auch welche, die versucht haben, einen Test als richtigen Speedrun zu submitten, also zu SDA. Da gab es den Donkey Kong 3 und Mega Man X Run war es, glaube ich, wo einer submitted hat. Nur aufgrund des Verifikationsprozesses wurde der dann entlarvt und weil hauptsächlich war sein Video zu perfekt, weil die Frames waren 60 Frames per Second die ganze Zeit und das kriegt keine Konsole hin. Und als danach gefragt wurde, wie zum Teufel hat er das aufgenommen, diese Performance hinzukriegen, dann ist er auch von der Bildfläche verschwunden. Also daran sieht man auch, dass die Verifikation auch was bringt. Auch wenn natürlich nie ausgeschlossen werden kann, dass irgendwo doch irgendwas getrickst wurde.
Ja, ich erinnere mich manchmal an so an diese kleinen Videos von Mario 64, wo jemand so eine überirdische Zeit präsentiert hat und dann, wenn man das Video sieht, merkt man einfach, diese Sprünge, die sind zu genau. Auch wenn er es vielleicht extra suboptimal macht, die sind zu genau, um ein Speedrun zu sein.
Wir haben jetzt schon festgestellt, dass ein Task sogar unterm Strich etwas mehr Arbeit ist, wo man sich mehr mit dem Spiel beschäftigen muss und auch eben herausfinden muss, wie es im Hintergrund tickt und so weiter. Sind dann auch die jeweiligen Runner, ticken die dann anders? Also gehen die mit einer anderen Motivation in das Spiel ran? Oder sind beiden einfach so, hier, ich will die beste Zeit haben und nur der Weg ist einfach ein bisschen anders?
Ja,
Ja, ich.
nun, das ist ein bisschen, also ich würde es ein bisschen differenzieren von, klar will jeder die schnellste Zeit haben, nur manche Sachen kann man eben auch gar nicht auf der Konsole tun, wie manche Glitches funktionieren, indem man hoch und runter zur gleichen Zeit drückt. Das ist auf einem Controller nicht möglich, außer man macht ihn kaputt. Also solche Tricks gehen einfach nicht und mit dem muss ich einen Speedrunner abfinden, während der Taser das munter benutzen darf.
Oder diese Crooked-Cartridge-Trick, wo man das Modul etwas rauszieht. Ich meine, das kann man ja theoretisch auf der Konsole machen, es kann dein Spiel kaputt machen, aber ja, man könnte damit theoretisch durch Wände gehen und solche Dinge.
Das ist schon ein bisschen unterschiedlich, aber im Großen und Ganzen das Grundziel ist natürlich immer das Spiel so schnell wie möglich durchzuschaffen. Nur die Taser haben halt den Vorteil, dass sie auch Menschen unmögliche Sachen mit einbauen können.
Bei Tests kommt ja dann immer noch so ein Problem hinzu, wenn jemand einen Weg findet, den man das Spiel etwa in einer Minute durchspielen kann, wie Pokémon Gelb. Dann kommen sofort welche, die sagen, das ist langweilig, das hat nichts mehr mit Gaming zu tun. Also macht man einen anderen Run, der diesen Glitch nicht nutzt. Und so geht es weiter, bis man dann 10 verschiedene Kategorien hat, mit unterschiedlichen Restriktionen bei den Glitches. Und dann streiten sich die dann, welcher Run publiziert werden soll und welcher nicht.
Mir geht es vor allem um die Mentalität des jeweiligen Runners quasi. Also, wir haben zwar eine Überlappung, aber ich habe halt doch das Gefühl, dass die Tasse und die Speedrunner, obwohl sie dasselbe Ziel verfolgen, also die schnellste Zeit, also entweder theoretisch schnellste Zeit oder einfach die schnellste Zeit, dass man als normaler Speedrunner einfach doch irgendwie etwas anders der tickt als eine Tasse.
Doch, es ist da, also ein Tasser hat häufig auch das Hauptziel, ein unterhaltsames Video zu liefern. Nicht unbedingt das Schnellste, was irgendwie möglich ist, sondern in erster Linie ein unterhaltsames. Darum gibt es ja auch diese berühmten Speed-Entertainment-Trade-offs. Wenn also zum Beispiel Pokémon ist ein sehr gutes Beispiel auch hier, dort kommt es ja auf jedes Frame an. Dort nimmt man für jedes Pokémon den kürzesten Namen von einem Zeichen, denn je mehr Zeichen auf dem Bildschirm sind, desto mehr Frames verschwendet er. Und das Gleiche gilt ja auch für die jeweiligen Rufe der Pokémon. Die gibt es zu hören bei jedem Kampf und die verbrauchen Frame. Also könnte man diese Rufe stoppen, indem man das Pokémon permanent auf ein sehr niedrigen Leben hält, also sagen wir, so 5 Punkte oder so, und dann gibt es immer dieses Geräusch, dieses Warngeräusch, dass es niedrig ist, und dann überspringt es die Rufe. Das spart Zeit, ist aber extrem nervig zu hören, also macht man es nicht, weil die Unterhaltung als wichtiger eingestuft wird als die reine Geschwindigkeit.
Ist dann der Tasse einfach mehr ein Tüftler?
Ja, das heißt ja immer, das Ziel dieses Runs sei nicht Skill zu zeigen, sondern nur Unterhaltung zu zeigen. Aber der Grund, warum man es im Endeffekt macht, ist ja auch, Unterhaltung kann auch Spaß machen, ein Spiel zu tassen, auch wenn es sehr aufwendig ist. Es sollte immer Spaß machen und keine Arbeit sein. Und rein technisch gesehen, natürlich ist es spannend. Bei mir hat es sogar wesentlich dazu beigetragen, dass ich mich angefangen habe, für Computer mehr zu interessieren und das dann beruflich zu machen.
Bei den normalen Speedrunnern gehe ich mal davon aus, geht es wirklich nur um den Speed. Oder gibt es Spezialkategorien, wo auch der Witz ein bisschen mit dazu spielt?
Nein, also da hat man schon, also wenn man etwas schneller ist, dann muss man auch das Schnellere benutzen. Also wenn es jetzt eine schnellere Methode zur Fortbewegung gibt und man benutzt die nicht im Speedrun, dann kommt die nicht durch den Verifikationsprozess.
Ja, aber warum
Also
gibt es dann im Ocarina of Time MST Run? Weil any percent langweilig ist.
Ja gut, die unterschiedlichen Kategorien ist auch gerade bei sehr beliebten Spielen gibt es mehr Kategorien. Da ist das dann für diese, also wir haben nicht unendlich viele Kategorien, aber jetzt gerade bei Ocarina of Time, da wird ja eben 99% des Spiels geskippt beim Any Percent Run. Und das ist dann schon nicht ganz so spannend wie ein MST-Run. Und deswegen hat man da diese Kategorie angefertigt. Aber ich meine, jetzt in den einzelnen Kategorien, falls da etwas
Ja, das
schneller.
schon.
Also da gibt es auch Unterschiede von den Runnern. Manche, zum Beispiel in den Autoscroll-Leveln, da kann man es ja eh nicht schneller machen. Und da gibt es manche Runner, die stehen dann halt in der Ecke an einem Safe-Spot und trinken so lange irgendwas oder gehen kurz aufs Klo während einem Speedrun. Und andere, die machen halt ein bisschen Unterhaltung, die hopsen rum, töten Gegner, sammeln Leben ein und spielen halt mal ein bisschen Spaß. Das ist auch sehr gut auch in den Super Mario Bros. 3 Speedrun zu sehen, dass er in den Autoscroll-Leveln anfängt auf die Kanonenkugeln zu hüpfen, nur weil das
Ja,
kann.
bei Tess ist es ja dann absolute Pflicht, dass man solche Momente zur Unterhaltung nutzt. Wenn man das nicht macht, wird man schwer kritisiert, wenn man dann einfach rumsteht.
Für euch bei Speed Demons Archive ist jetzt egal, wie langweilig der Speedrun ist quasi.
Ja, solange er schnell ist, ist eigentlich der Unterhaltungsfaktor nicht erste Priorität. Also das ist natürlich schön, wenn man den Unterhaltungsfaktor erhöhen kann, aber die erste Priorität ist tatsächlich nur der Speed. Natürlich, wenn sowas ist wie bei Link to the Past, dass man das Spiel in 7 Minuten fertig spielt, indem man den Stair-Glitch nimmt und einfach also am Endboss durchläuft zum Triforce, dieser Run wird nicht akzeptiert, weil das ist einfach Müll. Also sowas gibt es, es gibt noch eine kleine, also es ist nicht nur purer Speed, deswegen gibt es dann die verschiedenen Kategorien. Aber in den Kategorien, dann geht es nur noch um Speed. Also wenn dann einer anfängt, irgendein Mist rumzumachen und dadurch Fehler oder Zeit verliert, dann ist das ein negativer Punkt, kein positiver.
Hast du so ein Gefühl vom Verhältnis her? Also quasi wie viel von den momentan, glaube ich, 670 Spielen, die ihr bei SDDR habt, haben wirklich einen Run, den man sich auch gerne anschaut?
Wenn man das Spiel kennt, ist es auf jeden Fall interessant anzuschauen. Also ich würde nicht sagen, dass es irgendeinen Run gibt, der sich nicht lohnt anzuschauen. Aber manche sind natürlich wesentlich unterhaltsamer als andere. Das ist schwer zu sagen. Also ich würde
Ja, es
sagen,
gibt.
die Spiele, wo man nicht kennt, dann sind manche Runs, naja, das ist jetzt nicht so toll aus, so, aber
Auch
sonst.
grundsätzlich bestimmte Spiele wie RPGs, die sind dann eher etwas für Liebhaber, wo auch das Technische dahinter verstehen.
Ja, bei den TAS-Videos ist es ja, da euer Ansatz ein anderer ist, dürften gar keine so viele langweilige vorhanden sein, oder?
Ja, das heißt nicht, dass es die nicht gibt. Aber gerade RPGs bieten viel Potenzial für ewige Dialoge, die dann geskippt werden und ja, in diesem Moment ist es ja auch nicht anders als ein Speedrun. Oder solche Spiele, wo es extrem lange Laufwege gibt, denen nichts geschieht und die man auch nicht skippen kann, da, ja, ist es nicht immer total unterhaltsam. Ja, man stelle sich vor, einen TIS von Quest 64, dieses Spiel auf dem N64, das als eines der schlechtesten Rollenspiele bekannt wurde. Das bedeutet laufen, 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 stundenlang durch monotone Höhlen. Ich kann mir nicht vorstellen, dass sehr viele das spannend finden würden.
Glaube ich auch nicht. Also ich fand schon ein Marathon Mario RPG grenzwertig. Muss ich ganz ehrlich sagen.
Okay, kannst du da solche Runs noch schätzen, etwa wenn er sehr optimiert wurde, so mit Luck Manipulation und so, bei einem Segmented Run. Das ist hingegen dann wieder eher unterhaltsam, wenn es gut gemacht wurde. Wenn
Jo.
man dann einfach sieht, dass er hintereinander immer Volltreffer bekommt und die Gegner ihn immer verfehlen.
Also können wir festhalten, die Zeiten, wo sich die Community gegenseitig gehasst hat, quasi ist vorbei. Beide arbeiten, wenn möglich, zusammen und profitieren definitiv voneinander. Aber es gibt jetzt eben nicht das Bestreben, dass diese Zusammenarbeit stärker fokussiert wird.
Ja, das fasst so ziemlich perfekt zusammen, also
Ja.
was auf jeden Fall meine Meinung so darüber ist.
Dann lass uns doch mal zum Erstellen von Speedruns und Tasks gehen. Wenn jetzt einer den Podcast hört und vielleicht jetzt mal Lust hat, sowas zu machen, fangen wir doch mal mit dir an, Michael. Wie würdest du jetzt Neueinsteiger empfehlen, dass er an einen Speedrun rangeht?
Ja, als erstes die Spielauswahl, sage ich mal, das ist sehr wichtig, dass man ein Spiel nimmt, das man wirklich mag. Weil während des Prozesses des Speedrunners wird man sehr auf die Probe gestellt, das Spiel weiterzuspielen, das doch sehr an einem zehrt, immer wieder das gleiche Spiel zu spielen. Deswegen sollte man also sagen wir mal, ungefähr das Lieblingsspiel nehmen, um anzufangen. Und dann sich im Forum schlau zu machen, gibt es da schon einen Speedrun, gibt es da Tricks, wo neu sind, was ist, und dann anfangen zu posten und zu fragen, wer da sich noch mit auskennt, um so versuchen, Tricks zu sammeln und dann auch mal Videos zu posten, um dann Rückmeldung zu bekommen, Feedback, das einzuarbeiten, bis hin zum dann, wenn es manche streamen ja ihre Versuche und kriegen dann sozusagen Live-Feedback von dem Chat. Das ist auch eine gute Möglichkeit, um Feedback zu erhalten. Auch gerade als Neuling ist das kein Problem, da zu streamen. Und dann beginnt man halt mit der Aufnahme und versucht dann möglichst schnelle Zeit hinzubekommen. Und sobald man denkt, man kann es gar nicht mehr verbessern, submittet man das dann. So der generelle Ablauf.
Wie gehst du da so vor jetzt beim eigentlichen Speedrun? Ich vermute mal, du spielst das Spiel erstmal einmal normal.
Ja, also ich spiele nochmal, also ich fange auch nicht, also ich fange auch kein Spiel an und sage, der spielt Speedrun nicht, bevor ich es nicht gespielt habe. Das macht nicht viel Sinn. Ich nehme meistens ein Spiel, wo ich schon durchgespielt habe oder kenne und spiele es auch nochmal durch, um auch meine Erinnerungen so darauf aufzufrischen, sodass ich das Spiel sehr gut kennengelernt habe. Mögliche Sachen. Eben dann informiere ich mich, was gibt es denn für Tricks in dem Spiel, was ist denn möglich und schaue, kann ich selber noch Tricks finden, versuche ein paar Tricks, wie zum Beispiel, ja, wenn eine Wand so aussieht, als könnte man vielleicht doch da drüber kommen oder so ein Shortcut versucht zu entdecken. Wenn ich was finde, sehr schön, wenn nicht, auch nicht schlimm. Dann wird über den Fortschritt gepostet, ja, bis hin zu den Versuchen, wo es dann noch eine Frage der Zeit ist, wann der fertige Speedrun rauskommt. Das kann aber unter Umständen sehr, sehr lange gehen.
Du hast vermutlich da mittlerweile auch einfach ein Auge für. Also du gehst dann schon bewusst durch die Levels und denkst dir, hier könnte vielleicht was gehen und hier nicht und sowas.
Ja, das ist ganz unterschiedlich. Also bei manchen Spielen, dann versetzt man sich halt in den Programmierer rein und versucht, wie ist das geskriptet. Und das ist ja meistens auch ähnlich, wie jetzt zum Beispiel die Cutscene-Trigger in Spielen sind ja meistens durch eine Markierung, sobald die Hitbox des Charakters diese Markierung überschreitet, wird die Cutscene abgespielt. Wird natürlich versucht, diesen Trigger zu umgehen. Und das ist ein bekannter Trick, den muss man nur im Prinzip auf alle Spiele anwenden, wo es möglich ist. Manchmal geht es nicht, weil die Programmierer das so gemacht haben, dass es keine Möglichkeit gibt, es zu umgehen. Und andere Male muss man einfach nur drüber springen über den Trigger. Und dann kommt die Cutscene einfach nicht.
Wenn ein Editor zum Spiel released wurde, hilft das euch? Also nutzt ihr solche Möglichkeiten, dass ihr quasi die Level dann reinladet und euch auf diese Art und Weise sie anschaut? Oder geht ihr wirklich nur auf normalen Weg rein und schaut euch das Spiel an, so wie wir es als Spieler sehen?
Also das kann jetzt nur für mich persönlich sprechen. Also ich versuche jetzt mit Emulatoren ein bisschen schwere Stellen auszutesten, mit Save Stats, aber nicht TAS-Methoden. Aber sonst so editormäßig oder so nehm ich persönlich jetzt nicht, weil auch die Spiele, die ich spiele, das ist ja meistens für PC-Spiele so Editoren. Und PC-Spiele run ich jetzt persönlich nicht so.
Ja, Andi, wie ist das bei der TAS? Wie gehst du da ran?
Grundsätzlich ähnlich. Es sollte ein Spiel sein, das man gern macht, das man auch kennt. Und bevor man überhaupt erst einen Emulator nimmt und dahinter geht, sollte man es nochmal spielen, meiner Meinung nach. Vom Anfang bis zum Ende und vielleicht sogar auf Casual-Ebene einen Speedrun versuchen, um so ein Gefühl dafür zu bekommen. Und dann, wenn man dann immer noch das Gefühl hat, das wäre es, dann kann man es mal ernsthafter versuchen. Dann schaut man sich, gibt es schon einen anderen Test für dieses Spiel? Wenn ja, welche Tricks sind bekannt? Man sollte sich in Verbindung setzen mit dem Autor des momentanen Rekords. So. Und dann schaut man, gibt es zum Beispiel bekannte RAM-Adressen, die man nutzen kann. Und ja, dann kann man erst so richtig anfangen zu testen. Eine gute Möglichkeit wäre auch, zuerst einen Testrun zu machen. Er muss nicht schnell sein, einfach nur ein Testrun, damit man einen Anhaltspunkt hat. Damit man, wenn man es dann ernsthaft versucht, auch ein Erfolgserlebnis hat, dass man dann sieht, ah, hier war ich 10 Frames schneller als letztes Mal. Das kann wirklich helfen. Oder wenn man das File nimmt von dem alten Testrekord und sich das Frame per Frame ansieht, dass man sich versucht, die Regel selbst zu merken, in welchem Rhythmus muss man die Tasten drücken, um diese und diese Technik einzusetzen, man schreibt sich das auf, ja, viel testen, das ist eigentlich so, das, was ich sagen kann. Also, ja, man darf nicht zu viele Erwartungen haben, man darf nicht erwarten, sofort den Weltrekord aufzustellen, denn dann verliert man die Geduld. Es geht nicht so schnell. Eine gute Möglichkeit wäre natürlich auch ein Spiel, das nicht viele kennen, denn da ist man nicht automatisch der Langsamste. Da hat man dann wieder das Problem, dass man sich nicht orientieren kann an jemanden. Man muss alle Tricks selbst finden. Etwas, was ich noch vergessen habe, etwas auch zum Schwierigsten gehört bei einem Pass, ist die richtige Route zu finden. Das ist besonders dann, wenn es keinen bestehenden Pass gibt, bei dem man sich orientieren kann. Wenn man eine Route selbst finden muss für, sagen wir, ein komplexes 3D-Game oder gar ein Rollenspiel, da kann man sich stundenlang den Kopf zerbrechen an möglichen Varianten und ohne Hilfe ist da wenig zu machen. Ja, das sind so die Tipps, die ich geben kann.
Zum Abschluss würde ich euch beide bitten, einfach nochmal für die jeweilige Community Werbung zu machen. Also warum sollte jetzt jemand zu euch, zu den normalen Speedrunnern kommen oder warum sollte jemand zu den Tassern kommen? Fang doch du am besten mal an, Michael.
Ja, also für die Speed-Demos iCard spricht natürlich die Community und die, ich sage jetzt mal, Öffentlichkeitsarbeit mit Marathon. Da kann man sich schon mal ein sehr gutes Bild machen, was auch für eine Atmosphäre herrscht. Da gefällt mir auch sehr der Spruch, den Rain of Thornton bei Marathon am Ende von den Comments gesagt hat. Er ist der Feels Like Home, weil das ist wirklich so eine mehr familiäre Atmosphäre. Also Neulinge werden immer herzlich begrüßt und sobald man ein Spiel hat, kann man eigentlich auch mit Hilfe rechnen und wird jetzt also nicht als Noob weggebasht. Das habe ich jetzt noch nicht erlebt. Man sollte natürlich sich an die üblichen Forenregeln halten, nicht rollen, höflich sein und mit etwas Glück und Unterstützung der Community kann man seinen eigenen Speedrun schon relativ schnell haben.
Ja, warum sollte man zu Testvideos gehen? Weil eigentlich aus den gleichen Gründen. Es ist eine sehr gute Community. Wenn man sich für dieses Hobby interessiert, findet man dort alles, was man braucht. Wenn man sich darüber informieren will, dann sollte man sich dort auf jeden Fall anmelden. Es ist nicht Pflicht, dass man selbst einen Test produziert, wenn man dort angemeldet ist. Es ist auch absolut okay, einfach als Zuschauer dort zu sein und Kommentare abzugeben, Vorschläge zu bringen. Man wird auf jeden Fall sehr gut aufgenommen.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende des heutigen Podcasts angelangt. Wie immer hoffe ich, dass es interessant und informativ war. Wir hören uns Ende Februar wieder und zwar mit einer Folge über Android. Letztes Jahr war ja die Folge im November über iOS und jetzt möchte ich natürlich noch Android zu Wort kommen lassen. Bis dahin, schaut auch ruhig auf Bagdad Software mal vorbei. Jeden Montag und jeden Donnerstag gibt es einen neuen Eintrag. Ich wünsche viel Spaß beim Spielen. Bis zum nächsten Mal.